Sie hören den Kurier.
Corona ist nicht wieder da, sondern war niemals weg. Wer geglaubt hat, dass es nach einem schönen Sommer so ruhig bleibt, der hat sich geirrt. Die Corona-Zahlen steigen wieder und erfassen auch alle Teile der Gesellschaft. Die Einschläge kommen näher, hatte seine Kollegin unlängst formuliert. Und schon geistert wieder dieses unschöne Wort vom Lockdown durch die Köpfe der Menschen. Auch wenn die Regierung das derzeit vehement dementiert. Klar, ein Lockdown hätte massive Auswirkungen. Angeschlagene Unternehmen und Gastronomen könnte er den letzten Todesstoß versetzen. Aber auch ohne Lockdown sind die Auswirkungen der Corona-Krise überall spürbar. Etwa beim Sport. Nicht nur die großen Fußballvereine müssen hier um ihre Besucher zittern, auch in den unteren Ligen schaut es nicht besser aus. Und nicht nur beim Fußball. Auch in vielen anderen Amateursportarten, bei denen die Vereine großteils ehrenamtlich geführt werden, droht vielen das aus. Wir werden später noch Sportunion-Chef Peter McDonald hören, der davor warnt, dass die sportliche Landschaft nachhaltig zerstört werden könnte. Zuvor müssen wir aber auch noch ganz genau auf die Zahlen blicken und reden mit dem Infektiologen Florian Thalhammer darüber, wie wahrscheinlich ein Lockdown überhaupt ist. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 873 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist die Bilanz von Mittwoch auf Donnerstag. Um 101 Personen mehr als am Tag zuvor. Und schon wieder sticht Wien mit 402 Neuerkrankungen heraus. Auch die Zahl der Hospitalisierungen steigt weiter. Damit steht Österreich nicht alleine da. Die Slowakei und Tschechien rufen jetzt erneut den Notstand aus. Und Israel, einst Musterschüler in Sachen Corona und Vorbild für Österreich, ist im harten Lockdown. Und auch hierzulande geistert die Lockdown-Frage durch die sozialen Netzwerke. Zuletzt wurde das von FPÖ-Chef Norbert Hofer aufgegriffen, der verbreitet hat, dass ein zweiter Lockdown ab 23. Oktober und damit noch vor dem Allerheiligen-Wochenende vorbereitet wird. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat das dann bei einer Pressekonferenz heftig dementiert.
Also die Behauptung vom Herrn Nationalratspräsidenten Hofer, dass es am 23. Oktober einen Lockdown in Österreich geben wird und der schon vorbereitet wird, das ist nicht nur eine Ente, sondern eine ganze Entenfarm. Wirklich nichts dran. Wir alle wissen, dass wir ein neues Covid-Maßnahmengesetz haben, in dem grundsätzlich die Regeln für einen Lockdown beschrieben werden, allerdings nur für eine ganz spezifische Situation, das ist dezidiert im Gesetz verankert, dass nur dann eine derartige Maßnahme verankert werden kann, wenn erstens der Hauptausschuss des Parlaments zustimmt und wenn zweitens Österreich unmittelbar vor dem Zusammenbruch des medizinischen Versorgungssystems steht.
Also derzeit steigt zwar die Zahl der Menschen, die mit Corona ins Krankenhaus müssen, aber nach wie vor gibt es viele freie Betten, auch auf den Intensivstationen. Dennoch, die Zahl der insgesamt Infizierten ist hoch wie nie. Am Telefon begrüße ich jetzt Florian Thalhammer. Er ist Infektiologe an der Med-Uni Wien. Herr Thalhammer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Herr Thalhammer, aktuell steigt die Zahl der Corona-Infizierten wieder und die Zahl der Gesamtinfektionen ist ähnlich hoch wie im März. Ist das schon ein Grund zu großer Besorgnis?
Ich glaube, dass wir diese Zahl vorsichtig interpretieren müssen. Es ist sicherlich unerfreulich, dass die Zahl so gestiegen ist. Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, dass unser Gesundheitssystem an die Grenze seiner Machbarkeit kommt.
Mhm. Aktuell haben wir aber mehrere Bezirke, die orange eingefärbt sind in der Corona-Ampel. Das bedeutet also, dass Corona-Fälle nicht mehr überwiegend Clustern zugeordnet werden können. Was bedeutet das jetzt genau?
Ich glaube, dass die jetzige Zahl ist ja prinzipiell darauf zurückzuführen, dass wir unsere Hausübungen am Anfang sehr gut gemacht haben. Aber dann, wie wir inzwischen ja in allen Medien mehrfach gehört haben, ein bisschen den Sommerplay zu gut genossen haben und das sind jetzt die Folgen davon. Mhm. Ich glaube aber auch, wenn Sie jetzt sozusagen um sich schauen, dass die Bevölkerung wieder die Sicherheitsmaßnahmen, also die klassische Aha-Regel, Abstand halten, Händehygiene, Allgemeinmaske tragen, ernster nehmen, man sieht auch wieder die Bevölkerung, dass sie das umsetzen. Und daher glaube ich auch, dass all along in den nächsten 2-3 Wochen die Infektionszahlen wieder leicht rückläufig sein werden.
Mhm. Es geistert dennoch jetzt durch die sozialen Netzwerke die Idee eines zweiten Lockdowns, vor allem während der Herbstferien, also wenn die Schulen im Herbst geschlossen sind, Ende Oktober. Würde das etwas helfen, wenn die Zahlen jetzt so hoch bleiben, dass man sie dann durch so einen kurzen Lockdown wieder nach unten drückt?
Das ist eine politische Entscheidung, ob es zu einem Lockdown kommt oder nicht. Die Nachbarländer haben das jetzt teilweise gemacht.
Mhm.
Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, das sind zwei Wochen, die mögen zwar kurzfristig was bringen, allerdings, wenn es nachher dann wieder die Feste gefeiert werden, ist das genauso kontraproduktiv. Ich glaube, dass man viel mehr an die Vernunft appellieren muss, mit gutem Beispiel vorangehen soll. Und der Herbst dauert noch länger, es kommt die Grippe ebenfalls, dass wir halt die klassischen Abstandsregeln, Hygieneregeln und das Maskentragen einhalten müssen. Und wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, hat die Bevölkerung das ja auch gut geheißen. Die rezente Umfrage zeigte, dass, glaube ich, mehr als 80% der Bevölkerung damit einverstanden sind, dass Masken vermehrt getragen werden. Und wenn wir das wirklich umsetzen, glaube ich auch, dass wir die Situation wieder in den Griff kriegen, ohne dass wir wirtschaftlich unser Land neuerlich herunterfahren müssen.
Mhm. Eine Frage hätte ich noch zum Lockdown. Würde auch ein einwöchiger Lockdown etwas bringen oder ist da die Zeit einfach zu kurz?
Das wird zu kurz sein. Es wird sicherlich ein bisschen was bringen, aber die Inkubationszeit ist ja im Schnitt 5 Tage.
Mhm.
Kann allerdings 2 bis 14 Tage dauern. Also ich glaube, das ist mehr eine Alibi-Übung, als dass es wirklich was Sinnvolles bringt.
Das heißt, es ist besser, die Menschen nehmen sich ein bisschen wieder mehr an der Nase, schauen, dass sie weiter Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und so kann auch ein neuerlicher Lockdown verhindert werden, oder?
Korrekt, das halte ich für das Wichtigste. Vor allem, das müssen wir ja bis ins Frühjahr durchziehen.
Mhm. Herr Thalmer, vielen Dank für die Ausführungen.
Vielen Dank, sehr gerne.
Ja, und zumindest ein Daueraufreger scheint die Streitarena langsam zu verlassen. 4 von 5 Menschen in Österreich sind im September der Meinung gewesen, dass die Maskenpflicht derzeit eher oder auf jeden Fall gelten soll. Das hat eine aktuelle Umfrage des Austrian Corona Panel Project der Uni Wien ergeben. Masken zu tragen ist also schon Alltag geworden, aber wie sieht es beim Sport aus? Wer kann sich Fußballer oder Basketballer mit Masken vorstellen? Also ich nicht. Dennoch gibt es engen Körperkontakt bei dem Sport. Die Corona-Ampel in vielen Bezirken ist bereits auf Orange. Das bedeutet unter anderem, dass es bei Sportveranstaltungen kein Publikum geben darf. Für die Vereine ist das eine Katastrophe. Mein Kollege Martin Gebert hat daher Sportunion-Chef Peter McDonald in unser Podcast-Studio auf der Marie-Hilfer-Straße gebeten und gefragt, wie es um die Sportvereine im Land steht.
Wir haben in Wahrheit eine Sportvereinsinfrastruktur in Österreich, um die uns die Welt oder zumindest Europa beneidet. In anderen Ländern, USA, Schweden, wird das über die Unis und über die Bildung absolviert. Bei uns sind das Ehrenamtliche, die Sportvereine am Leben erhalten, quer durch das ganze Land, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee. Und die haben jetzt ordentlich zu strampfen, dass sich das ausgeht.
Na gut, sie müssen strampfen, weil sie wissen gar nicht, ob sie überhaupt Sportveranstaltungen durchführen können. Wenn die Ampel zum Beispiel auf Orange kippt, dann muss eine Amateurmeisterschaft eigentlich abgesagt werden. Also sie wissen nicht vom einen Tag auf den anderen, wie geht's weiter.
Ja, das geht jetzt ein halbes Jahr schon so, darf man auch nicht vergessen. Wir haben jetzt seit genau einem halben Jahr im März begonnen, wo von 100 auf 0 innerhalb eines Tages runtergefahren wurde und die Sportvereine und ihre Funktionäre das sehr, sehr verantwortungsvoll gemacht haben. Wir haben da im Hintergrund jetzt, die Interessensvertretung machen für die vielen Sportvereine in Österreich, geschaut, dass wir hier einen Katastrophenfonds aufstellen konnten. Gemeinsam mit dem Finanzminister und mit dem Sportminister ist uns das auch gelungen. Erstmals in Österreich.
Funktioniert das auch mit den Auszahlungen und so weiter?
Ja, ich muss wirklich sagen, man darf nicht vergessen, es ist das erste Mal, dass Sportvereine in einer Katastrophenphase wirklich einen Einnahmenausfallsfonds bekommen haben. Wir haben auch sehr stark dafür gekämpft. Es hat ein Stück weit lange gedauert. Das ist aber jetzt der Vorteil, dass die Kinderkrankheiten, die wahrscheinlich bei den anderen Töpfen vorgeherrscht haben, hier beseitigt worden sind. Und wir haben das vorher auch ein paar Mal durchgetestet, bevor das on air gegangen ist. Und das funktioniert sehr gut. Das kommt bei den Vereinen auch gut an, aber ist natürlich nur eine kleine Hilfe für die Schwierigkeiten, die Sie erwähnt haben, die jetzt alle noch auf uns zukommen.
Ja, der Unterschied ist ja der, im März, im April, im Mai wusste man, ein totaler Lockdown, es geht gar nichts. Im Herbst hat man gerechnet, jetzt beginnen wieder die Meisterschaften. Unter bestimmten Beschränkungen, unter bestimmten Voraussetzungen kann eine zum Beispiel eine Fußballmeisterschaft, Handballmeisterschaft und so weiter durchgezogen werden. Und trotzdem ist momentan die Unsicherheit, geht's noch weiter? Wie funktioniert das? Werden wir überhaupt im Frühjahr die Meisterschaft eigentlich noch fortsetzen können?
Ja, wir haben jetzt eine Analyse gemacht mit unseren Sportvereinen gemeinsam. Wie geht's den Vereinen? Und sehen hier natürlich, dass drei Viertel der Sportvereine mit Verlusten rechnen in diesem Jahr. Dann auch ein Investitionsstopp relativ flächendeckend auch stattfindet. Also da sehen wir schon, das sind die Auswirkungen. Aber wir haben jetzt die erste Phase, genau wie Sie sagen, wo es einen Krisenmodus gab, der relativ rasch funktioniert hat, obwohl die Sportvereine ja alle ehrenamtlich geführt sind. Das heißt von Menschen, die das in ihrer Freizeit machen, hat das sehr gut funktioniert. Aber jetzt kehrt wirklich ein Stück weit getrübte Zuversicht, um nicht zu sagen auch ein größerer Unmut ein, weil unsere Sportvereine den Sommer genutzt haben. Wir haben flächendeckend gemeinsam Präventionsprogramme aufgestellt, damit eben Sport weiter betrieben werden kann, mit besonderer Rücksichtnahme und Bedachtnahme auf die gesundheitlichen Auswirkungen und auf dieses Virus. Wir haben Contact Tracing eingeführt in den meisten Bereichen und wir vermissen hier die Klarheit, die es brauchen würde, um so einen Sportbetrieb über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten und hier auch ein Stück weit das Zutrauen der Verantwortlichen, dass in diesen Vereinen sehr, sehr eigenverantwortlich und sehr, sehr professionell gehandelt wird und hier auch natürlich darauf geschaut wird, dass man die Ansteckungsgefahr möglichst gering hält. Und hier muss man schon ein Stück weit mehr drauf schauen, dass man den Kindern nicht auch das noch nimmt, weil wir haben 50% der Kinder und Jugendlichen sind in Sportvereinen und je mehr ich das erschwere, desto mehr werden die hier rausfallen und wir verschieben im schlechtesten Fall die Dropout-Quote, die normalerweise bei 14, 15 einsetzt, jetzt runter auf die 11, 12 Jährigen, weil wenn sie jetzt ein Jahr hier ihren Sport nicht ausüben können, dann kommen manche auch nicht mehr zurück.
Gut, es besteht ja auch die Gefahr, dass die Motivation der Ehrenamtlichen darunter leidet und ich eigentlich in Zukunft weniger Funktionäre haben werden, die ja das alles ehrenamtlich machen, wegen der Rahmenbedingungen.
Ja, wir haben, das Spannende ist, wir haben einen enormen Zulauf gehabt in den letzten 5 Jahren, sowohl an Ehrenamtlichen als auch an Mitgliedern in den Sportvereinen. Das heißt, diese flächendeckenden Sportvereine sind in der DNA der Österreicherinnen und Österreicher und auch in der DNA der Jungen, die nachkommen. Jetzt haben wir natürlich eine erschwerte Situation, dass die Ehrenamtlichen, die das ja alles in ihrer Freizeit machen, ja nicht nur das Management des Sports haben oder auch das Management des Vereins. Und so ein Verein ist ja eine soziale Einrichtung, da geht es ja nicht nur um den Sport. Die müssen auch immer dieses Krisenmanagement machen und das jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr, immer mit geänderten Vorzeichen, einmal mit Ampel, einmal ohne Ampel. Das ist, manchmal hat man das Gefühl, man könnte sich am Sport hier eine Anleihe nehmen, weil wenn ich am Sportplatz gehe, kenne ich die Regeln, unter denen ich mich bewegen kann, dass ich beim Fußball, wenn ich nicht der Tormann bin, den Ball nicht in die Hand nehmen darf. Diese Regeln fehlen mir hier und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Klarheit, zumindest jetzt für den Herbst und für den Frühjahr erwartet, um das hier auch auszuarbeiten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht als Sportverein.
Ja. Gerade die Sportunion hat ja, blicken wir zurück in den Sommer, eine Offensive gestartet, um das Ganze wieder in Leben zu bringen. Wie hat das funktioniert?
Ja, wir haben gemerkt, dass das irrsinnig viele, und hat ja jeder bei sich selbst gemerkt, durch diesen Lockdown ein Kribbeln in sich gespürt und gesagt, ich möchte es eigentlich wieder im Sportverein, ich möchte wieder Sport machen, nachdem man da jetzt ein paar Monate aussetzen musste. Und wir haben hier ganz stark auf eine Sommersportoffensive gesetzt. Erstens Camps für die Kinder angeboten, damit die hier ihren Sportbedarf im Sommer nachholen können. Aber andererseits auch mit Bewegt im Park die Möglichkeit geschaffen, dass man anmeldefrei und kostenlos in über 200 Stationen österreichweit Bewegung machen konnte. Yoga ausprobieren, Zumba ausprobieren, Ballsportarten, Frisbee, Trendsportarten ausprobieren konnte. Ist irrsinnig gut angenommen. Wir haben eine Rekordbeteiligung dazu und sehen auch, dass den Kindern, Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen Sport schon ein Anliegen ist, das ihnen in ihnen brennt und sie wollen sich jetzt auch nicht bremsen lassen.
Wie sehr hat da es geholfen, die digitale Welt, über die digitale Welt auch die Menschen zum Sport machen, zu animieren?
Das ist sicher ein Kollateralbonus aus dieser Krise. Wir haben immer schon ein Zukunftskonzept vorangetrieben, aber das war jetzt für uns der Beschleuniger dafür. Wir wollten immer schon, dass unsere Sportvereine die Möglichkeiten nutzen, hier auch digital Sport anzubieten. Ich bin kein Fan von E-Sports, wo die Kinder vor dem Computer sitzen und Formel 1 Spiele spielen und dann sagen, sie haben Sport gemacht. Aber E-Sports, wo man wirklich die Möglichkeiten nutzt im Sinne von digitaler Möglichkeit, dass man gemeinsam Sport machen kann, jetzt für Erwachsene wie Kinder genauso, in einer Homeoffice und einer Art Videokonferenz, wo sein Trainer seine Übungen, gibt es verschiedenes auch, wie der Yoga, Rückenfit oder was auch immer, vorübt und alle gemeinsam hier mitmachen, eine Möglichkeit der Kommunikation es auch gibt. Wir haben das aufgestellt innerhalb von einer Woche und haben dann 200 Sportvereine österreichweit gehabt, die hier ihre Angebote, die sie sonst analog geschaffen haben, hier digital angeboten haben. Und der Burgenländer konnte bei der Sportunion Bregenz oder von Vorarlberg mitmachen, also wirklich flächendeckend, haben hier einen irrsinnigen Zulauf gehabt, dann 200.000 Menschen, die hier mitgemacht haben.
Aber es ist letztlich nur ein Vehikel, weil Amateursport ist auch Gemeinschaft.
So ist es.
Und gerade in Zeiten von Corona ist Gemeinschaft nicht gefragt.
So ist es. Es war, ist natürlich ein Stück weit ein Ausschluss, weil man kann mit digitalen Angeboten natürlich den Sportverein nicht ersetzen, will ja auch keiner, weil Sportverein ist Gemeinschaft, wie Sie sagen, das ist das Miteinander, das ist gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren. Aber es war eine Möglichkeit, hier doch ein Stück weit Nähe zu schaffen, auch wenn es eine künstliche Nähe war, und trotzdem Angebote zu setzen, die schon in der Zeit, wo Homeoffice ja mehr zur tatsächlichen Kultur, auch in der neuen Normalität gehören wird, schon ein Punkt ist, wo man, und ich habe das selbst öfters gemacht, eine Stunde unterbrechen kann, Sport mitmacht und nachher sieht man sich wieder zum Schreibtisch sitzt und weitermacht.
Genau. Kurz zum Abschluss. Die Sportverbände, was ist der größte Wunsch an die Regierung, speziell ans Gesundheitsministerium?
Also wir haben ein Impulsprogramm jetzt auf den Tisch gelegt und sind ja auch im Gespräch sowohl mit dem Bildungsminister, mit dem Sportminister sowieso und mit dem Finanzminister. Das Wichtigste jetzt, wir haben zwei Ziele. Das Wichtigste ist für uns jetzt in dieser schwierigen Phase 100% unserer Sportvereine durch diese Krise zu bekommen. Sport ist eine kritische Infrastruktur für die Wertebildung in diesem Land und für die Gesundheit und die gesunden Lebensjahre der Menschen. Das heißt, hier brauchen wir eine Verlängerung dieses Katastrophenfonds, der eigentlich jetzt in den nächsten Tagen vom Betrachtungszeitraum ausläuft. Der gehört verlängert bis in das Frühjahr. Und hier braucht es Unterstützung auch für die Übungsleiter, dass man die neuen Möglichkeiten auch nutzen kann. Aber das Zweite, was mindestens genauso wichtig ist, ist, und das ist unser Ziel, Sportunion sagt, wir bewegen Menschen, das ist einerseits das Physische, und wir wollen sie auch emotional bewegen. Wir wollen hier die Kinder möglichst rasch immer dazu motivieren, Teil dieses Sports zu sein, und jeder, der selbst in einem Sportverein war, weiß, was das heißt und was man dort lernt. Ich sage immer, ich habe eigentlich im Sportverein mehr gelernt wie an der Uni, und ich glaube, das gilt für viele. Und da ist unser Ziel, so rasch wie möglich die Kinder zur Bewegung zu bringen. Und dazu braucht es Unterstützung, offensive Unterstützung der Politik. Ich würde mir da viel mehr wünschen, dass erkannt wird, was da dahinter steckt und dass man die Schulen öffnet für die Sportvereine. Wir haben sehr viel Infrastruktur, das leider brach liegt, an den freien Tagen meistens. Aber wir brauchen auch mehr Wertschätzung für die Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen, das sind über eine halbe Million Menschen, die nach ihrem Job, der in der Regel 40 Stunden oder mehr bedeutet, dann noch dreimal die Woche die Burschen am Fußballplatz rausführen und mit ihnen Sport macht. Oder der Vereinsobmann, der die Haftung übernimmt und die Verantwortung. Also da gibt's viel zu tun.
Danke Martin, und wir wenden uns jetzt noch der Wiener Politik zu, genauer dem Wiener Wahlkampf. Dort speist sich ja das meiste Amüsement an dem Duell FPÖ gegen HC Strache und der Frage, wer denn jetzt das dritte Lager am besten bedient. Die beiden schenken einander ja bekanntlich nichts. So auch im Wahlkampfsong von HC Strache. Nepp und die Hebein, die lass ma bleiben, heißt es darin unter anderem. Was tut den Mächtigen weh, a Ketzer, er hat sie. Was tut den Mächtigen weh, a Ketzer, er hat sie. Was tut den Mächtigen weh, a Ketzer, er hat sie. Hat sie's bad. Was tut den Mächtigen weh, a Kreuzerl bei HC? Allen anderen tut der Song weh. Dazu passt auch unser Tweet des Tages heute von unserem ehemaligen Kurierkollegen Matthias Morscher. Er schreibt, Falco rotiert gerade im Grab. Deswegen werden wir auch den Song von HC Strache nun beenden und lieber zum Original switchen, zu Falco.
Original für Wien und keine Kopie.
Ganz Wien bietet sich da an. Es gibt ja durchaus Passagen in dem Song, die zur FPÖ oder dem Team HC passen könnten.
Ganz Wien! zu Kokain, überhaupt in der Ballsaison. Man sieht ganz Wien, 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 ist so herrlich hin, hin, hin.
Das war's für heute von mir, einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt wie immer von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, erzählt euren Freunden davon und abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Dadmesnik, over and out. Yeah.